Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Hola y bienvenidos beim Onda Info Nummer 71. Am 25. November 1960 wurden die drei Schwestern Patria Minerva und Maria Teresa Mirabal vom dominikanischen Geheimdienst im Auftrag des Diktators Rafael Leonidas Trujillo in einem Hinterhalt brutal ermordet. Dem Mord ging eine Reihe von Gefängnisstrafen gegen die Schwestern voraus. Erst internationaler Druck hatte zu ihrer Freilassung geführt. Beim ersten Treffen lateinamerikanischer und karibischer Feministinnen 1981 in Bogota wurde der 25. November, der Todestag der drei Schwestern, zum Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer ausgerufen, dem internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Auf unserer Internetseite findet ihr einen Hintergrundbericht, den wir letztes Jahr produziert haben. Im heutigen Onda Info berichten wir jedoch von einem erfreulicheren Jahrestag, dem 20. Jahrestag der Gründung der EZLN in Mexiko. Am 17. November 1983 gründeten 6 linke Aktivistinnen, 5 Männer und eine Frau im Urwald von Chiapas die Befreiungsbewegung. Der Aufstand der EZLN, der mit den Worten "Ya basta, es reicht" in die Öffentlichkeit gelangte, erregte weltweites Aufsehen. Ein weiterer Bericht widmet sich einem südamerikanischen Land, dessen Guerilla den Vergleich mit der EZLN nicht zu scheuen braucht: Kolumbien. Dessen Präsident Alvaro Uribe steht seinem Kollegen aus Mexiko in Sachen Cowboy-Manieren und US-Hörigkeit ebenso wenig nach. Anfang November scheiterte er mit einem von ihm inszenierten Referendum. Nicht einmal ein Viertel der Bevölkerung ging an die Urnen. Doch zuvor die Kurznachrichten aus Chile, Bolivien und Mexiko.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Chile, verfassungsrechtliche Anerkennung der indianischen Ethnien. Die Wahrheitskommission zur Aufklärung der Verbrechen an Indigenas hat vergangene Woche dem Präsidenten Ricardo Lagos eine Reihe von Vorschlägen zur Anerkennung der indigenen Bevölkerung vorgelegt. Im Mittelpunkt des Dokuments stehen die Respektierung der kollektiven Rechte auf Land sowie die politische Selbstbestimmung der chilenischen Ureinwohner. Die Wahrheitskommission setzt sich aus 25 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zusammen und wird vom Ex-Präsidenten Patricio Alvin geleitet. Ziel der Arbeit ist nach Worten Patricio Alvins die Korrektur von Fehlern, die der chilenische Staat im Umgang mit den Indigenas begangen hat. Nach fast zweijähriger Tätigkeit erarbeitete die Kommission unter anderem folgende Empfehlungen: die Einrichtung einer parlamentarischen Vertretung aller indigenen Völker, die Festlegung traditioneller Territorien und das Recht auf Nutzung der natürlichen Ressourcen in diesen Gebieten sowie die Möglichkeit, an Investitionsprojekten teilzuhaben. Chiles Präsident Ricardo Lagos äußerte sich positiv über den Bericht und sagte, dass er verschiedene Maßnahmen auf der Grundlage dieser Empfehlung in die Wege leiten werde. Die Kommission forderte die Einbindung von allen Ethnien in den Nationalen Rat der indianischen Entwicklung, genannt CONADI. Bisher wird CONADI von den Mapuche dominiert. Weiter verlangte das Gremium die Schaffung eines indigenen Rates und eines indigenen Forschungsinstitutes sowie die Förderung indigener Kultur. Außerdem empfiehlt sie die Schaffung eines indianischen Fonds, die Anhebung der Mittel für Schule und Ausbildung um 40%.
Politische Gefangene in Chile in Hungerstreik. Seit dem 27. Oktober befinden sich 4 weitere politische Gefangene im Hungerstreik. Sie fordern die Freiheit von allen politischen Gefangenen, zu denen auch viele Angehörige der Mapuche zählen. Bereits am 10. November gingen 21 Gefangene in den Hungerstreik. Sie fordern die Verkündung des Begnadigungsgesetzes Ley de Indulto für die politischen Gefangenen. Das Gesetz wird seit einem Jahr vom Senat blockiert. Es bietet eine reale Chance der Freilassung für die Mehrheit der Gefangenen, von denen viele schon mehr als 10 Jahre in verschiedenen Gefängnissen festsitzen. Am 17. November haben sich dem Streik auch Pedro Rosas Aravena und Julio Parada angeschlossen. Sie befinden sich ohnehin schon in einem schlechten gesundheitlichen Zustand und setzen damit ihr Leben aufs Spiel. Unter den Hungerstreikenden befindet sich auch Abraham Larrea Zamorano. Er ist bereits seit 1990 in Haft. Damit ist Zamorano einer der ältesten unter den Gefangenen. Er war der Erste, der den Hungerstreik begonnen und eine Lösung der Situation verlangte. Die 23 Gefangenen wurden während der Militärdiktatur verurteilt.
Weitere Landbesetzungen in Bolivien. Bauern, die der Strömung um den Bauernführer und Abgeordneten Felipe Quispe angehören, haben 4 weitere Ländereien besetzt. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die Tage des Präsidenten Carlos Mesa gezählt sind. Die Besetzungen fanden auf der Hochebene in der Nähe von Sorata statt. Hier lag das Land der Großgrundbesitzer größtenteils brach. Eine der Ländereien ist Eigentum des Generals Marcos Vazquez. Eine andere gehört der katholischen Kirche. Nach Berichten aus der Region gab es keine wesentlichen Zwischenfälle. Quispe äußerte angesichts der Vorfälle, er könne nicht abstreiten, dass das Land von seinen Leuten besetzt wurde. Die Aktionen fanden im Rahmen der Landlosenbewegung MST, Movimiento Sin Tierra, statt, die eine Waffenruhe mit der neuen Regierung geschlossen hatte.
Mexiko. Ausverkauf staatlicher Kulturinstitutionen. Heftig kritisiert wurde der mexikanische Präsident Vicente Fox, nachdem er bekannt gegeben hatte, dass in Zukunft für Bücher, Zeitungen und Zeitschriften Steuern erhoben werden sollen. Zudem will die Regierung einen Großteil der staatlichen Kulturinstitutionen privatisieren, so beispielsweise Filmstudios und Nachrichtenagenturen. Die Gegner sehen darin eine verschärfte Invasion der nordamerikanischen Kultur auf Kosten der eigenen Wurzeln. Aus diesem Grund protestierten Kulturschaffende vor dem Kongress in Mexiko-Stadt gegen den Haushaltsplan. Auch die Nachrichtenagentur Notimex soll privatisiert werden. Ein ehemaliger Direktor sieht einem internationalen Kulturimperialismus Tür und Tor geöffnet, weil bei einem Verkauf multinationale Informationskonzerne die Hauptinformationsquelle der mexikanischen Bevölkerung wären. Für die Regierung stehen Kostensenkungen im Vordergrund. Präsident Fox will deswegen auch das mexikanische Filminstitut privatisieren, das die bisherige Basis der nationalen Filmproduktion darstellt. Auch andere Studios sollen verkauft werden und Kulturschulen in Zukunft nicht mehr finanziell unterstützt werden. Die Nationale Filmakademie sieht darin einen Angriff auf die Filmkunst und wirft der Regierung die Abwicklung zugunsten der US-amerikanischen Filmindustrie vor.
Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, de otro color y mismo corazón, aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Sin palabras no existimos, ya basta, vive la palabra, vive el ya basta, sin palabras no existimos, ya basta.
Ja basta, es reicht. Mit dieser Parole wurde das zapatistische Nationale Befreiungsheer EZLN weltweit bekannt. Sie meinten damit die Armut, den Hunger und die Ungerechtigkeit, unter der die indigene Bevölkerung Mexikos lebt. Vor genau 20 Jahren ging eine Handvoll Menschen in den Regenwald im Bundesstaat Chiapas und rief die EZLN ins Leben. Und vor genau 10 Jahren machten die Zapatisten mit einem Paukenschlag von sich hören, als sie in einer Nacht gleich mehrere Städte besetzten. Grund genug also zu feiern. 20 und 10, das Wort und das Feuer, heißt die Kampagne, mit der Jugendliche, Studenten, Bauern, Indigenas und nicht zuletzt die Zapatisten selbst bis in den Januar hinein den Kampf der Rebellen und Rebellinnen würdigen. Und tatsächlich sind es die Worte und das Feuer, die den Aufstand der Zapatisten bis heute begleiten.
Am 1. Januar 1994 tritt der nordamerikanische Freihandelsvertrag zwischen den USA, Kanada und Mexiko in Kraft. Für Mexiko soll dieses Datum den Sprung in die erste Welt markieren. Doch der Teil der Bevölkerung, der am meisten unter der liberalen Wirtschaftspolitik zu leiden hat, macht einen Strich durch diese Rechnung. Er erklärt der Regierung den Krieg. ...4.500 bewaffnete Indigenas der EZLN marschieren in 7 Städte des Bundesstaates Chiapas ein. Weitere 2.000 Kämpferinnen und Kämpfer halten sich in der Reserve. 12 Tage lang liefern sich die Aufständischen heftige Auseinandersetzungen mit dem mexikanischen Militär. Dann einigen sich Regierung und Zapatisten auf einen Waffenstillstand. Es folgen Jahre ergebnisloser Verhandlungen über ein Gesetz, das den Indigenas mehr Rechte einräumen soll. Und es folgen Jahre der Angriffe paramilitärischer Gruppen und der Armee, um die autonomen Gemeinden zu demütigen und zu zerstören. Heute sagen die Zapatisten wieder, ja basta. Sie konzentrieren sich auf den Aufbau ihrer Kommunen, auf ein Entgegenkommen des Staates warten sie längst nicht mehr. In all diesen Jahren ist es nicht in erster Linie die militärische Kraft, die dafür sorgt, dass die Zapatisten ihren Kampf weiterführen können. Immer ist es auch ihre Fähigkeit, mit Worten diejenigen anzusprechen, die allen Grund haben, sich gegen den mexikanischen Staat zu organisieren.
Die Worte und das Feuer heißt auch ein Buch, mit dem die der EZLN nahestehende Frente Zapatista am 10. November die Feiern eröffnet. 7 Jahre hat die Journalistin Gloria Muñez in den zapatistischen Gemeinden gelebt, bevor sie nun dieses Buch veröffentlicht. Sie berichtet von den verschiedenen Etappen der zapatistischen Geschichte. Heutige Mitglieder der EZLN erzählen von ihren ersten Begegnungen mit den Guerilleros. Sie sprechen darüber, wie sich die Dörfer organisiert und auf den Krieg vorbereitet haben. Nicht nur der Inhalt des Buches ist ein Novum. Erstmals reden die Zapatisten in diesen Tagen öffentlich ausführlich über das erste Jahrzehnt der EZLN. Über Subkommandante Pedro, der in den Gefechten des 1. Januar starb, über die Jahre, in denen die Guerilla-Gruppe nur aus einer Handvoll Menschen bestand.
Fünf Männer und eine Frau seien es damals gewesen, die am 17. November 1983 im Regenwald von Chiapas die Befreiungsbewegung gegründet hätten, berichtet Subkommandante Marcos. Seine Stimme wird via Kassette in einem Veranstaltungsraum in Mexiko-Stadt übertragen. Von den 6 Gründern seien die Hälfte Mestizen, die andere Hälfte Indigenas gewesen, sagt er. Diese Zusammensetzung habe sich aber in den letzten 20 Jahren deutlich geändert. 45% der EZLN stellten jetzt Frauen und nur ein knappes Prozent sei nicht indigen. Marcos selbst, so berichtet er, sei 9 Monate später zu der Gründergruppe gestoßen.
Bienvenidos a las montañas del sureste mexicano. Queremos presentarnos nosotros. Somos el ejército zapatista de liberación nacional. Durante 10 años estuvimos viviendo en estas montañas, preparándonos para hacer una guerra.
Auch die Kommandantinnen und Kommandanten sind in den zahlreichen Konzerten, Lesungen und Diskussionsrunden präsent. Per Videoaufzeichnung, verhüllt durch die bekannten schwarzen Strickmützen, wenden sich die Mitglieder des indigenen, klandestinen, revolutionären Komitees an die Feiernden. Kommandanta Fidelia spricht zu den Frauen und erklärte, warum die Zapatistinnen ein Verbot für den Konsum von Alkohol durchgesetzt haben. Kommandante Esther spricht zu den Jugendlichen. Wer das Privileg habe zu studieren, solle sein Wissen für den Kampf um Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit einsetzen und nicht nur an die eigene Karriere denken. Kommandante Severio ruft die indigene Bevölkerung auf, dem zapatistischen Beispiel zu folgen und im ganzen Land autonome Gemeinden zu gründen. Nicht nur in Oaxaca, Mexiko-Stadt, Tijuana oder Acapulco wird diskutiert und gefeiert. Zwischen dem 15. und 20. November sei man für die Öffentlichkeit nicht ansprechbar, informieren die Zapatisten aus dem mexikanischen Süden. Die im Sommer neu gegründeten Caracoles, die Kontaktstellen zur Außenwelt, seien während dieser Zeit geschlossen. So können wir Zapatisten uns ausschließlich der Feier unseres Geburtstages widmen, lässt die EZLN wissen.
Necesitamos pedir permiso para ser libres.
In Kolumbien ist zum dritten Mal binnen weniger Tage ein Kabinettsmitglied zurückgetreten. Diesmal warf Umweltministerin Cecilia Rodriguez das Handtuch. Sie folgt Verteidigungsministerin Marta Lucía Ramírez und Innen- und Justizminister Fernando Londoño, die einige Tage zuvor zurückgetreten waren. Neue Umweltministerin wird bekannterweise Sandra Suárez, die bisher unter anderem für die umstrittene Besprühung von Coca-Pflanzungen mit Pflanzengift aus der Luft zuständig war, dem politischen Erdbeben vor 4 Wochen, als Uribes Referendum scheiterte und verschiedene Bürgermeisterposten an die linke Opposition gingen, sind überraschend starke Nachbeben gefolgt. Am 25. Oktober war in Kolumbien eine Volksabstimmung gescheitert, die allgemein und fälschlich als Abstimmung gegen Korruption und Terrorismus gewertet worden war. Weniger als die zur Annahme des Referendums notwendigen 25% der wahlberechtigten Kolumbianer hatten sich an der Volksabstimmung beteiligt. Über den Fernsehbildschirm flimmern Bilder vom Krieg. Ängstlich zusammengekauerte Menschen werden von der Guerilla bedroht. Sie wollen nicht, dass ihr wählt, ist der Untertitel. Einer von vielen Propagandaspots für die erste Volksabstimmung in Kolumbien, seit die Verfassung von 1991 diese Möglichkeit vorsieht. Die Werbekampagne für das Referendum war von verschiedenen Unternehmen mit insgesamt etwa 1 Million Euro unterstützt worden. Auch Coca-Cola spendete. Präsident Uribe, der sich bislang laut Meinungsumfragen über einen 70-prozentigen Rückhalt in der Bevölkerung erfreut, betonte in der Kampagne bei jeder Gelegenheit die Notwendigkeit von Demokratie in Kolumbien.
Die Demokratie ist kein Privileg der Gewinner. Sie ist ein Komplex von Garantien für die Minderheiten. Leider ist man vielerorts in Kolumbien zu faul, um demokratisch zu sein. Man verlangt nach Demokratie, wenn man nach oben will. Aber wenn man dann selbst in Demokratie angehalten wird, gewährt man sie nicht. Und wir, die Gewählten, sind am meisten zur Demokratie verpflichtet.
Die Kernpunkte der 15 Fragen des Referendums befürworteten letztendlich das Einfrieren der Löhne im staatlichen Beschäftigungssektor, die Verringerung der Kongresssitze und den Ausschluss korrupter Politiker von öffentlichen Ämtern. Die durch die Reformen gewonnenen Gelder sollten laut Uribe für den Kampf gegen den Terrorismus und für soziale Investitionen eingesetzt werden.
Wir wollen der Politikmacherei und der Korruption den Geldern abdrehen, um die innere Sicherheit zu verbessern und um soziale Investitionen auszuweiten. Was ist besser, das Geld in Vetternwirtschaft zu investieren oder in Bildung, in die Korruption oder aber in unsere Sicherheit? Die Reichen benötigen am wenigsten staatlichen Schutz, denn sie verfügen über private Sicherheit. Die Armen sind es, die staatliche Sicherheit benötigen. Zum Beispiel die Sicherheit in den Straßen, die vor allem den armen Menschen etwas bringt.
So warb Uribe in einfachen Worten für das Referendum. Doch ist der Mehrheit der kolumbianischen Bevölkerung der Inhalt bis zum Schluss ein Rätsel geblieben. Denn wie der Vorsitzende der Oppositionspartei Frente Social y Politico und Kongressabgeordnete Carlos Gaviria berichtet, ist das Referendum nicht geschrieben worden, um verstanden zu werden.
In einer der Kongresssitzungen, in denen das Referendum diskutiert wurde, sagte einer meiner Kollegen Abgeordneten zum Innen- und Justizminister Fernando Londoño, dass er fast eine halbe Stunde benötigt hatte, um das Referendum zu lesen und dennoch nicht alles verstanden habe. Und der Minister antwortete ihm zynisch, dass das Referendum nicht zum Verstehen, sondern zum Wählen sei. Dies stellt die Vorschläge der Regierung perfekt zur Schau.
Die soziale Opposition im Land bezeichnete das Referendum als Betrug. Mit der Volksabstimmung, so hieß es, wollte der Präsident seinen Repressionskurs demokratisch legitimieren. Mehrere tausend Menschen sind seit Uribes Amtsantritt unter dem Vorwand des Terrorismus strafrechtlich verfolgt worden. Der Vorsitzende der Vereinigung staatsbeschäftigter Anwälte FENADEP und Menschenrechtsanwalt Leonid Avila Gornizo kommentiert Uribes Politik der demokratischen Sicherheit.
Ich beobachte eine Ausweitung der strafrechtlichen Verfolgung. Die Regierung ist auf dem Weg in einen Polizeistaat. Es wird nur noch daran gedacht, Gefängnisse zu bauen. Die Polizei verhaftet erst und ermittelt dann. Momentan wird das Antiterrorismusgesetz diskutiert, wodurch den Militärs juristische Vollmachten übergeben werden. Das ist äußerst problematisch. Denn vor allem in ländlichen Gebieten, wo all die kriegerischen Auseinandersetzungen und Hausdurchsuchungen durchgeführt werden, stufen die Militärs jeden Zivilisten von vornherein als Feind ein.
Der Großteil der so gefeierten Reformpunkte ist jedoch längst in der Verfassung von 1991 verankert und stellt nach Meinung von Gloria Cuartas, Mitglied der Oppositionspartei Frente Social y Politico, absolut keinen Fortschritt dar.
Zum Beispiel die erste Frage. Alle Welt meint, wie toll. Lasst uns gegen die Korruption vorgehen. Aber kleingedruckt steht da zu lesen, dass diejenigen, die über genug Geld verfügen, den angerichteten Schaden zurückzahlen können. Wenn du also den Staat gestohlen hast, zahlt das Geld zurück. Dann kannst du weiterhin öffentliche Ämter übernehmen, zum Beispiel Botschafter oder Senator sein. Dieser Punkt greift die Korruption also überhaupt nicht an.
O ser senador o senadora, mejor dicho, el tema no ataca la corrupción.
Ein anonymer Mediengewerkschafter meint, dass das Scheitern des Referendums eigentlich keinen Unterschied für die Regierungspolitik macht, denn Kolumbien werde ohnehin seinen Verpflichtungen gegenüber dem Internationalen Währungsfonds nachkommen.
Esta semana había una comisión.
Wenige Tage nach dem Scheitern des Referendums kam eine Kommission des Internationalen Währungsfonds zur Inspektion der kolumbianischen Regierungspolitik. Hier hat der Präsident dem IWF den Plan B vorgestellt. Im Prinzip umfasst der Plan B alle Reformen, die im gescheiterten Referendum enthalten waren. Aber jetzt verabschieden sie diese Reformen über die Legislative, über Gesetze oder aber über administrative Schritte von der Regierung. Die Regierung ist vor allem psychologisch gescheitert und das wird Auswirkungen haben. Es wird der Opposition erlauben, sich auf die eine oder auf die andere Weise wieder aufzubauen.
Zunächst aber scheint die Regierung zu taumeln. Kurz nach den Wahlen verwehrte es der Kongress dem Präsidenten, nach Ablauf seiner vierjährigen Regierungszeit wiedergewählt werden zu können. Jetzt die Ministerrücktritte und dann ausgerechnet Korruptionsskandale. Wenige Stunden nach dem Rücktritt der Umweltministerin musste der nationale Polizeichef Teodoro Campo einen groß angelegten Treibstoffdiebstahl bei seiner Behörde einräumen und nahm seinen Hut. Ihm folgte der Polizeichef von Medellin, Leonardo Gallego. Erst im letzten Jahr gewählt und von den Konservativen gefeiert, ist es binnen weniger Wochen vorbei mit Uribes Glanz. Für Kolumbien ein Hoffnungsschimmer.
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.